Was auch noch wichtig ist, was er leistet, dass er schon ein Instrument ist, was Genehmigungsverfahren beschleunigen kann. Wenn Projekte auf dieses Bild zielen oder in diesen Untersuchungsräumen sind, die wir im ÖNIP identifiziert haben, dann können die Ergebnisse vom ÖNIP herangezogen werden und gesagt werden, okay, damit zielen wir auf das Ziel des ÖNIPs ab, damit setzen wir die Energiewende um. Es gibt also wirklich ein öffentliches Interesse, diese Projekte umzusetzen.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Ich darf mich nach längerer Zeit wieder mal ans Mikro setzen und eine neue Folge unserer 6. Staffel moderieren. Das 6. Jahr Petajoule also schon. Die Zeit vergeht wie im Flug und sie ist prall gefüllt mit spannenden Entwicklungen und Neuigkeiten aus der Welt der Energiepolitik. Eine davon schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Länger schon hört man den Ruf nach einem Plan. Ein Plan, der zeigt, wie die Transformation im Energiesystem ausschauen soll, wie das Ziel der Klimaneutralität 2040 erreicht werden kann. Sehr konkret sind diese Forderungen nach einem Plan meiner Meinung nach aber nie geworden. Was dieser Plan können soll, war dann auch eher unklar. Und so attraktiv es scheint, einen genauen Plan zu haben, so ist die Zukunft in Zeiten der großen Umbrüche und auch strukturellen Veränderungen mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Auf dieses Spannungsfeld gehen wir nachher noch genauer ein, aber jetzt erkläre ich einmal, um was es heute geht. Knapp und kurz, bei allen Unsicherheiten, dass Strom, Wärme und die unterschiedlichen Gasnetze mit fortschreitender Energiewende zusammenwachsen, sich Sektoren koppeln, ist klar. Aber wie spielen diese Bereiche zusammen und wie sieht die dafür notwendige Infrastruktur in Zukunft in Grundzügen aus? Antworten auf diese Fragen soll der ÖNIP liefern, der integrierte österreichische Netzinfrastrukturplan. Der wurde jetzt veröffentlicht und wir beleuchten ihn heute genauer. Erklären innerhalb der nächsten Stunde, was drin steht und welche Rolle der ÖNIP beim Umbau der Energieinfrastruktur hat. Zu diesem Zweck sind heute zwei Gäste bei mir. Hallo Günther und hallo Julia.
Hallo.
Hallo.
Julia Groß aus dem Klimaschutzministerium BMK, das in Österreich ja auch die Energieagenten innehat, hat heute eine Premiere bei uns. Liebe Julia, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Kannst du bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, womit du deine Arbeitstage füllst?
Gerne. Genau, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Mein Name ist Julia Groß. Ich arbeite im BMK in der Abteilung für strategische Energiepolitik und bin da zuständig für den integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan, den wir im Laufe der letzten 3 Jahre erstellt haben.
Das heißt, du hast dich 3 Jahre lang mit diesem Stück beschäftigt, das wir präsentieren werden, auf das wir näher eingehen. Spannende Sache, da haben wir die Beste gefunden, um uns das Stück ein bisschen näher zu bringen. Hallo Julia. Mein Kollege Günther Pauritsch war jetzt schon länger nicht mehr vor dem Mikro, aber doch schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Ein Bekannter, lieber Günther, welcome back on the mic. Stell du dich bitte auch kurz vor.
Ja, hallo, danke, dass ich auch wieder mal dabei sein darf. Ich heiße Günther Pauritsch, ich bin seit fast 16 Jahren jetzt schon hier in der Österreichischen Energieagentur tätig. Ich leite hier das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur und in diesem Center beschäftigen wir uns halt mit verschiedensten Fragestellungen der Transformation des Energiesystems auf dem Weg in die Klimaneutralität.
Wunderbar, hallo Günther. Julia, ich beginne trotzdem bei dir jetzt. Der ÖNIP ist veröffentlicht. Ein historisch erstmaliges Dokument, das euch da gelungen ist. Fangen wir von vorne an. Wieso gibt's den NIP und wie hat seine Reise bisher ausgesehen? Du hast gesagt, 3 Jahre lang hast du dich schon circa mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, knapp 3 Jahre zum Glück, aber ja, ja. Genau. Also ich glaube, erstmalig ist nicht die Idee entstanden, diese integrierte Planung zu machen in der Mission 2030. Es hat sich dann aber wirklich weiterentwickelt und ist gestartet mit dem Inkrafttreten des Erneuerbaren Ausbaugesetzes des ERGs. Genau, das gibt eben vor, dass dieser ÖNIP zu erstellen ist und stellt auch die Mindestinhalte dar, die der ÖNIP zu betrachten hat, auf die wir später sicher noch mehr eingehen werden. Genau, aber deswegen haben wir eben angefangen, den zu entwickeln. Das haben wir natürlich nicht alleine gemacht, sondern in Zusammenarbeit mit euch und vielen anderen wissenschaftlichen Institutionen, insbesondere das Umweltbundesamt, das Szenarien zu Energieverbrauch entwickelt, auf die wir uns beziehen, und auch zur nationalen erneuerbaren Erzeugung. Und dann auch ganz wichtig in Zusammenarbeit mit der Montanuni Leoben und an Teilen auch der TU Graz, die für uns erstmal im Rahmen eines anderen Projektes, das heißt Infratrans 2040, Ausbauszenarien entwickelt haben für die zukünftige Energieinfrastruktur im Bereich Strom und Gas und dann noch weiterführende Entwicklungen für den ÖNIP gemacht haben und Berechnungen. Und mit diesen ganzen Partnern und natürlich auch ganz wichtig den österreichischen Stakeholdern im Energiebereich haben wir eben diesen ÖNIP entwickelt, haben den Entwurf dann im Sommer letzten Jahres, also 2023, zur Stellungnahme veröffentlicht, haben dann sehr viele, also circa 70 Stellungnahmen bekommen, aus einer Mischung von Energieversorgern, Netzbetreibern, den Bundesländern natürlich, anderer Verwaltung, Umweltorganisationen, Wissenschaft. Also es hat uns sehr gefreut, dass es wirklich ein breites Spektrum abgebildet hat an Stellungnahmen. Genau, die haben wir dann in den letzten Monaten sehr genau berücksichtigt, gesichtet und haben dann den ÖNIP dahingehend auch wirklich umfangreich nochmal überarbeitet und jetzt eben zusammen mit dem Umweltbericht finalisiert und veröffentlicht.
Wie das mit diesem Umweltbericht da zusammenspielt, das schauen wir uns nachher auch nochmal an. Günther, ich habe jetzt gehört, auch der ÖNIP hat unterschiedlichste Projekte in einem Plan integriert, verschmolzen, auch die Ansichten von Stakeholdern integriert. Wieso ist es überhaupt notwendig, diese höherrangige Strom- und Gasinfrastruktur integriert zu betrachten, gemeinsam durchzudenken und dann auch zu planen?
Ja, es ist ja so, dass wir zur Erreichung unserer übergeordneten Energie- und Klimaziele vor der großen Aufgabenstellung uns befinden, das gesamte Energiesystem zu transformieren, sämtliche Sektoren zu transformieren. Und hier ist es auch notwendig, dass wir eben die entsprechende Infrastruktur in der Weiterentwicklung und im Neubau ermöglichen. Und es gibt ja ganz große Trends, die wir schon in gewissen Bereichen wahrnehmen und die es schon gibt, beispielsweise diesen Trend der Elektrifizierung, den wir im Verkehr beispielsweise sehen durch den verstärkten Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen, den wir in der Raumwärme sehen, durch den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen. Also hier kommen diese ganzen Sektorkopplungen ins Spiel, von denen du ja vorher schon kurz geredet hast. Und dazu kommt natürlich noch die Erfordernis, die fossilen Energieträger durch Erneuerbare zu ersetzen. Insbesondere gilt das natürlich auch für Gas. Und da haben wir halt die Erdgas-, die Methaninfrastruktur momentan. Und hier kommen eben verstärkt eben erneuerbare Gase ins Spiel, beispielsweise Biomethan, aber auch erneuerbarer Wasserstoff, den man wiederum durch Elektrolyse aus erneuerbaren Strom gewinnt. Und damit gibt es diese sektoralen Verschränkungen immer stärker. Und durch diese Verschränkungen ergibt sich dann auch die Notwendigkeit, dass man die Netzinfrastruktur, die man für Gas, also erneuerbares Gas künftig wieder unterteilt in Biomethan und Wasserstoff benötigt, und insbesondere natürlich auch durch diese starken Elektrifizierungstrends, was heißt das für die Stromversorgung und insbesondere dann für die Übertragungsnetze im Strombereich. Und das führt eben dann zu so einem integrierten Netzinfrastrukturplan, wie es der ÖNIP ist, der eben quasi dann ein strategisch übergeordnetes Dokument ist, an dem sich die konkreten Netzplanungen der verantwortlichen Unternehmen, also der Übertragungsnetzbetreiber im Strombereich und des Marktgebietmanagers im Gasbereich, orientieren können. Und dieses Dokument der ÖNIP unterstützt eben in diesem Sinne dann die konkreten Netzplanungen, die dort zu geschehen haben.
Genau, vielleicht haken wir an diesem Punkt ein bisschen ein. Der ÖNIP ist ein übergeordnetes strategisches Planungsdokument, aber es gibt ja bisher schon Netzentwicklungspläne auch im Strombereich, im Gasbereich. Wie spielen die da zusammen, beziehungsweise wo ist deren Bedeutung, Julia? Mhm.
Also national, genau wie du sagst, gibt es schon verschiedene Pläne im Strombereich, eben den Netzentwicklungsplan der APG, der alle 2 Jahre erstellt wird. Und im Gasbereich gibt es 2 Pläne, die langfristige integrierte Planung, die den Verteilernetzbereich im Gasbereich abbildet, und der KNEP, der koordinierte Netzentwicklungsplan, der die Fernleitungsebene abbildet. Mhm. Und genau, die gibt es alle schon länger und der ÖNIP ersetzt diese Planung natürlich nicht, sondern es ist sehr wichtig, dass diese Planungen weiterhin bestehen, weil die konkrete Projekte abbilden und daraufhin planen. Und der ÖNIP stellt halt eben mehr hat diesen Transformationsgedanken inne und stellt sozusagen das große Leitbild dar, worauf diese Pläne, die diese Pläne dann eben zu berücksichtigen haben. Wir haben aber natürlich bei der Erstellung des ÖNIPs auch diese Pläne mit einbezogen, haben jetzt keine Projekte in Frage gestellt, die schon konkret geplant sind, die bis 2030 umgesetzt werden sollen, und haben auch während der Erstellung sehr eng mit der APG und der AGGM zusammengearbeitet.
Kann man also sagen, dass der ÖNIP diesen Detailplänen Rückenwind gibt und Sicherheit gibt auch?
Das kann man sicher sagen, für die jetzt bestehenden Pläne zusammen ergeben diese ganzen Pläne auch ein sehr schönes Gesamtbild, was sehr gut zusammenpasst. In Zukunft sollen diese Pläne natürlich auch den ÖNIP dann berücksichtigen.
Genau. Ja. Ich meine, wenn so ein neues Dokument geboren wird, in die Energiewelt kommt, dann sind da wahrscheinlich auch Erwartungen damit verbunden. Kannst du uns kurz noch umreißen, was der ÖNIP ist? Das wissen wir jetzt in Grundzügen. Was ist er nicht? Also gibt es da auch eine Abgrenzung, was er nicht leistet? Und vielleicht kannst du uns auch noch kurz erklären, welche Rolle die strategische Umweltprüfung hat, die du zuerst angesprochen hast.
Genau, also ich meine, was er leistet, haben wir zum Teil ausgeführt. Was auch noch wichtig ist, was er leistet, dass er schon ein Instrument ist, was Genehmigungsverfahren beschleunigen kann. Also die Ergebnisse, die wir ermittelt haben im ÖNIP, können wirklich herangezogen werden in Genehmigungsverfahren. Und wenn Projekte eben auf dieses Bild zielen oder in diesen Untersuchungsräumen sind, die wir im ÖNIP identifiziert haben, dann können die Ergebnisse vom ÖNIP herangezogen werden und gesagt werden, okay, damit zielen wir auf das Ziel des ÖNIPs ab, damit setzen wir die Energiewende um. Es gibt also wirklich ein öffentliches Interesse, diese Projekte umzusetzen. Genau, was er nicht ist, es ist keine Detailplanung der Energieinfrastruktur. Also auch neben diesen genannten Plänen, auch auf Bundesländerebene und so weiter, gibt es natürlich noch viel detailliertere Energieraumplanungen, die keinesfalls mit dem ÖNIP zu ersetzen sind und die es auch weiterhin braucht. Das kann der ÖNIP auch gar nicht leisten. Genau.
Also keine Trassenfindung und dergleichen, die mit dem ÖNIP abgedeckt ist. Ja. Welche Bedeutung hat dann die strategische Umweltprüfung?
Genau. Also die strategische Umweltprüfung allgemein gibt es als Instrument, das kommt auch aus einer EU-Richtlinie. Das ist eine Prüfung von Plänen und Programmen. Damit soll eben frühzeitig auf Umweltauswirkungen hingewiesen werden, diese geprüft werden und natürlich auch größtenteils vermieden werden in der konkreten Projektuntersuchung. Also man schaut einfach bei Plänen und Programmen, welche positiven und negativen Umweltauswirkungen es geben kann. Dazu zählt auch das Klima. Und welche Alternativen es gibt, um dann die umweltverträglichste, naturverträglichste Alternative zu finden bei einem Plan und Programm. Und darauf aufbauend findet dann eben eine UVP, eine Umweltverträglichkeitsprüfung für ein konkretes Projekt statt.
Okay, das heißt, der ÖNIP ist strategisch umweltgeprüft worden, das heißt, das Uber gemacht. Das heißt aber dann nicht, dass die einzelnen Projekte, die auch jetzt im ÖNIP in Grundzügen schon skizziert sind, keine UVP mehr machen müssen oder so.
Nein, die UVP kann die SOP nicht ersetzen. Es kann nur eben die Ergebnisse herangezogen werden in der UVP.
Super. Gehen wir ein bisschen konkreter auf den Plan ein. Wenn man die Zukunft von Strom- und Gasnetzen skizzieren will, braucht man ja eine Idee davon, wie diese Zukunft überhaupt ausschaut, wie das Energiesystem 2030, 2040 ausschaut, in das diese Infrastruktur dann auch eingebettet sein muss. Wie sich das in Grundzügen verändert, haben wir jetzt vom Günther schon gehört. Also der Verbrauch verändert sich, der Verbrauch an Gas, ob jetzt CH4 oder Wasserstoff H2 verändert sich, genauso wie der Stromverbrauch. Auch das Erzeugungsprofil verändert sich mit mehr Erneuerbaren, wird das Ganze dezentraler, fluktuierender, auch Importstrukturen verändern sich mit Wasserstoffinfrastruktur, aber auch höherrangigen Stromnetzen, die wichtig sind, um Flexibilität zu haben und geografisch zu verlagern. Welche Szenarien konkret bilden jetzt die Grundlage im NIP?
Also wir haben es, den NIP vor allem basiert auf dem Transition-Szenario des Umweltbundesamts. Das ist ein Zielerreichungsszenario, was eben die Klimaneutralität 2040 darstellt. Das heißt da, wie der Günther eben ausgeführt hat schon, das geht von hohen Elektrifizierungsraten aus in verschiedensten Bereichen, geht auch davon aus, dass dadurch wesentlich mehr Effizienz gibt im Gesamtsystem, also dass der Endenergieverbrauch sinkt. Genau, wir haben in den Grundzügen den NIP darauf basiert, haben aber dieses Szenario schon etwas angepasst, weil das eben eine jährlich bilanzielle Betrachtung ist und wir für die Netzplanung wichtig sind natürlich eine Leistungsbetrachtung. Genau, und dadurch gibt es jetzt auch ein NIP-Szenario, was eben eigentlich die großen Handlungsfelder des Transition-Szenarios abbildet, aber in einzelnen Bereichen von dem Transition-Szenario abweicht.
Okay, super. Ich meine, was sagt dieses Szenario beispielsweise über den Stromverbrauch 2030, 2040?
Genau, also der steigt auf jeden Fall im Vergleich zu heute. Keine große Überraschung. 2030 ist etwas mehr als 90 Terawattstunden angenommen an Stromverbrauch und 2040 etwas mehr als 120 Terawattstunden.
Okay, aktuell sind wir bei knapp über 70. Genau. Das heißt, ein veritables Wachstum auch. Jetzt auch immer die Frage, ob man die Netzlast sich anschaut, den Gesamtverbrauch sich anschaut. Wasserstoff wird natürlich auch relevanter werden. Wie schaut es da aus, mengenmäßig?
Genau, also insgesamt ersetzt, wenn man sich den Ausblick 2040 anschaut, Wasserstoff, also grüner Wasserstoff, größtenteils eigentlich den Bedarf an gasförmigen Energieträgern. 2030 ist der Bedarf natürlich noch deutlich geringer an grünem Wasserstoff. Da sehen wir vor allem die Ersetzung des derzeit benutzten grauen Wasserstoffs durch grünen Wasserstoff und eben schon eine Teileinsetzung in ersten Prozessen, die umgestellt werden. Da wurden 5 Terawattstunden angenommen 2030 und 2040 dann im NIP-Szenario 48 Terawattstunden. Da entfällt der Großteil auf die Industrie an diesem Bedarf und dann noch 13 Terawattstunden für die Stromerzeugung in thermischen Kraftwerken, um einfach diese Flexibilität zu haben, auch im Stromsystem.
Spannend. Der Wasserstoffbedarf 2030 wird sich wahrscheinlich auch anlehnen an die Wasserstoffstrategie, das dort verankerte Ziel mit 1000 Megawatt Elektrolyse. Genau. Was ist noch relevant? Die inländische Aufbringung an Erneuerbaren. Ich nehme an, Wind und PV werden wachsen. Ja.
Genau.
Wie gestaltet sich da das Verhältnis circa?
Also die werden deutlich wachsen, natürlich im Vergleich zu heute. Wir haben auch sehr ambitionierte Annahmen für 2030 angenommen, um einfach auch die Netzinfrastruktur auf diesen Ausbau auszurichten, dass die Netzinfrastruktur den nicht blockiert oder so gut wie möglich eben hindert. Genau, 2030 haben wir angenommen, dass aus PV 21 Terawattstunden an Strom erzeugt wird und aus Wind ebenso. Also das Verhältnis ungefähr gleich. Die Wasserkraft haben wir eine Annahme von 5 Terawattstunden zusätzlich. Also das sind, glaube ich, dann 47 Terawattstunden 2030.
Das ERG-Ziel.
Genau.
Ja. So, und zu guter Letzt, du hast gesagt, 48 TWh an Wasserstoff 2040. Jetzt werden wir einen großen Teil davon nicht im Inland produzieren. Was sind da die Annahmen an Wasserstofferzeugung im Inland?
Genau, also das ist ganz klar, dass wir einen Großteil importieren müssen an diesem grünen Wasserstoff. Wir haben angenommen, dass jetzt 2040 circa 11 Terawattstunden national aufgebracht werden kann und 2030 3,5 Terawattstunden. Und wenn man das vergleicht eben mit den Verbrauchszahlen, dann ist klar, dass der Großteil eigentlich importiert werden muss.
Wie viel war das 2040?
11 Terawattstunden.
Okay, ja. Ich notiere das jetzt mit. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück. Günther, wir haben jetzt ein paar Jahreszahlen gehört, Jahresmengen. Die allein sind natürlich zu wenig. Julia hat schon angekündigt, um einen Infrastrukturbedarf ableiten zu können. Relevant ist natürlich auch eine engermaschigere zeitliche und auch räumliche Auflösung. Betrachtung, Import, Export, Schnittstellen. Wie funktionieren da die Annahmen im NIP?
Naja, da da waren ja einige Dinge, die vom Umwelt- und Bundesamt schon vorbereitend gemacht wurden für das BMK, eben dieses Transition-Szenario, das einmal die Energiemengengerüste mit sich gebracht hat, die aber eben jetzt noch nicht die regionale Auflösung beinhalten. Gleichzeitig oder parallel dazu wurde aber auch eben, wenn die Ausbaumöglichkeiten und Ausbaupotenziale für die erneuerbaren Energieträger ermittelt und erfasst, und die wurden bereits regionalisiert und konnten eben in weiterer Folge für den ÖNIP mitverwendet werden. Und die Modellierungen, die dann auf dem Ganzen aufbauen, die wurden ja dann von den Kolleginnen und Kollegen vom Lehrstuhl für Energieverbundtechnik an der Montanuni Leoben gemeinsam mit Kollegen von der TU Graz durchgeführt. Mhm. Und hier ist man eben einer Methodik gefolgt, aus diesem Forschungsprojekt Infratrans 2040, das die Julia vorher schon angesprochen hat. Und über diese Methodik wurden eben dann in höherer zeitlicher Auflösung und in Regionalisierungen, das ist dann heruntergebrochen worden auf fast 400 Umspannwerksbezirke und auf 8.760 Stunden Auflösung pro Jahr, wurden dann Modellierungen durchgeführt anhand der geplanten Netzentwicklungsmaßnahmen aus den Plänen der Übertragungsnetzbetreiber beispielsweise, um dann eben zu schauen, gibt es zusätzliche Transporterfordernisse, die sich aus diesen Entwicklungen, die die Szenarien ergeben, herausbilden, und gibt es zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Und das ist eine recht komplexe Angelegenheit gewesen. Es war sehr beeindruckend, das mitverfolgen zu dürfen, wie das die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Und das ist auch sehr detailliert und ausführlich im ÖNIP beschrieben in einem Methodikteil. Das heißt, da kann man sich wirklich sehr genau informieren, nach welchen Vorgehensweisen das tatsächlich gemacht wurde. Ich persönlich finde das durchaus sehr beeindruckend, weil das im ÖNIP meiner Meinung nach deutlich ausführlicher beschrieben ist, als man es normalerweise in durchschnittlichen Studien, die Szenarienbildungen durchführen, zu lesen bekommt. Mhm.
Und die zeitliche Auflösung hat dann auch ergeben, den Einsatz, also sind Speicher beispielsweise auch eingeflossen in diese?
Da sind verschiedenste Dinge dann mit betrachtet worden, es sind Sensitivitätsrechnungen durchgeführt, es sind Flexibilitätsbetrachtungen gemacht worden, um eben entsprechende Ergebnisse liefern zu können, mit dem Hauptfokus 2030 und dem Ausblick dann auf 2040. Und dieser Ausblick 2040 ist halt noch etwas unschärfer, weil hier noch sehr viele Entwicklungen im Gange sind beziehungsweise kommen werden, die jetzt noch nicht eindeutig absehbar sind. Da gibt es noch eine deutlich größere Bandbreite an möglichen Entwicklungen, weshalb das Bild im Jahr 2040 noch etwas unschärfer ist als das bis 2030. Und das Ergebnis ist eigentlich für 2030, kurz gesprochen, dass diese Netzentwicklungsplanungen, die es gibt von den Unternehmen, durch die Betrachtungen des ÖNIP weitestgehend bestätigt wurden. Das heißt, da ist einfach klargestellt jetzt einmal, dass diese Projekte und Planungsmaßnahmen nicht im Eigeninteresse der Unternehmen erfolgen, sondern dass die tatsächlich dem übergeordneten Ganzen dienen und erforderlich sind, damit Österreich in seiner Gesamtheit die Energie- und Klimaziele erreichen kann.
Julia, kannst du das bestätigen? Wie schaut es jetzt also aus, die Strom- und Gasinfrastruktur im Jahr 2030, und wie entwickelt sie sich dann 2040 weiter? Mhm.
Genau. Also wenn wir in den Strombereich schauen, 2030, haben wir Stromtransportbedarfskorridore identifiziert, die einfach aufzeigen, bestehend aus dem derzeitigen Übertragungsnetz, wo gibt es Überlastungen, also wo gibt es zusätzliche Transporterfordernisse im Strombereich. Und da muss man sagen, das ist sehr weitreichend. Also in fast ganz Österreich eigentlich, mit Ausnahme von einzelnen Abschnitten, wurden zusätzliche Transporterfordernisse identifiziert. Das dient einmal dazu, dass man eben Ost-West-Ausgleich besser bewerkstelligen kann mit den hohen erneuerbaren Potenzialen, natürlich in Ostösterreich. Wind, und eben PV, genau, Wind-PV vor allem, und eben der Möglichkeit der Speicherung in Westösterreich.
Im Süden und Westen.
Genau. Okay. Ja. Aber auch sehr wichtig ist die effiziente Einbindung in den europäischen Strommarkt, auch als wirklich wichtige Flexibilitätsmaßnahme, und dass da eben die Kapazitäten zu den Nachbarstaaten erhöht werden, damit auch europaweit ein effizienter Ausgleich stattfinden kann mit den steigenden erneuerbaren Potenzialen. Mhm. Genau. Und wenn wir den Gasbereich anschauen, beziehungsweise da insbesondere den Wasserstoffbereich, dann sieht man ganz klar, dass es eben ein separates Wasserstoffnetz braucht, was ja auch die AGGM aufzeigt mit ihrer H2-Roadmap. Mhm. Da sieht man, also das bestehende Methannetz besteht in der Fernleitungsebene großenteils aus mehreren Strängen. Da gibt es einmal die TAG, die Transaustria-Gasleitung, die Nord-Süd-Verbindung darstellt. Die besteht aus 3 Strängen und da ist eben vorgesehen, 2030 einen Strang auf Wasserstoff umzustellen.
Das ist Baumgarten Richtung Italien.
Genau.
Ja.
Und bei der WAG ist es so, die besteht größtenteils aus 2 Strängen, aber noch nicht komplett. Also da ist ein Neubau von einzelnen Teilstücken notwendig für den Wasserstoff.
Der berühmte WAG-Loop.
Genau, der berühmte WAG-Loop. Wobei man da sagen muss, der erste Teil wird auch noch als Methanleitung neu gebaut. Das haben wir auch so dargestellt, weil der eben auch wichtig ist für die Ermöglichung der Diversifizierung der Importmöglichkeiten von Erdgas.
Aber gleichzeitig auch die Grundlage bildet, um dann einen Strang parallel zur Methaninfrastruktur umzuwidmen auf Wasserstoff.
Genau.
Ja. Also ich glaube, das kommt in der öffentlichen Diskussion vielleicht auch manchmal zu kurz, dass das auch vor diesem Hintergrund eigentlich Relevanz hat. Ja, wie schauen wir dann aus, wenn wir Richtung 2040 weiterdenken, weitergehen?
Genau, also noch kurz als Ergänzung für 2030. Neben den Fernleitungen ist nämlich auch wichtig, dass die großen Industriezentren auf der jetzt bestehenden Netzebene 1 auch mit Wasserstoff versorgt werden. Mhm. Auch schon 2030 und dann natürlich auch im Hinblick auf 2040.
Welche sind das konkret?
Also die Chemie- und Stahlzentren in Leoben, Linz und Schwechat.
Mhm. Ja.
Genau. Und Ausblick 2040 ist natürlich im Wasserstoffbereich noch mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet, einfach wie die Innovation weitergehen wird, wie die Preise sich entwickeln, wie die Importmöglichkeiten sich entwickeln werden. Und das haben wir auch so dargestellt im ÖNIP. Also wir sehen wirklich deutliche Bedarfe an Wasserstoff im Rahmen eben dieser Energiewende, der Klimaneutralität im Industriebereich, weil eben Prozesse genau schwer zu elektrifizieren sind. Aber das hängt einfach natürlich Einbindung in den europäischen Gasmarkt ab. Und das haben wir jetzt dargestellt mit sozusagen optionalen Umwidmungen von bestehenden Methanleitungen. Man sagt, da könnte es ein Transporterfordernis geben. Aber das muss man nochmal evaluieren in den nächsten Jahren, je nachdem, wie der Hochlauf der Wasserstoff sich weiterentwickelt.
Das ist spannend, ja. Wir haben ja schon mal einen Podcast mit Bernhard Peintz von der AGGM gehabt zu diesem Thema Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur auch in Österreich. Und ich habe ihm damals die Frage gestellt, die schon ein bisschen in diese Richtung abzielt, dass man, wenn man eine Infrastruktur planen will, da ja immer konkrete Projekte damit verbunden sind. Und diese konkreten Projekte müssen sich ableiten von Bedarfen an diesem Punkt. Und da gibt es natürlich noch große Unwägbarkeiten. Ein Unternehmen kann Strom, eine Stromleitung nehmen, um selbst Wasserstoff zu elektrolysieren oder kann eine Wasserstoffleitung nutzen, um Wasserstoff an den Standort zu bringen, kann aber auch Ammoniak beispielsweise importieren, wenn es darum geht, dann den Wasserstoff eigentlich weiter zu verarbeiten zu NH3. Das heißt, sehr, sehr große Unwägbarkeiten. Günther, hast du da eine Perspektive für drauf, wie man mit diesen Unwägbarkeiten umgehen kann?
Natürlich ist es bei so langfristigen Planungen immer ein Thema, das sagt, wie konkret ist das Wissen, das wir heute schon haben und ist es ausreichend, um bereits konkrete Projekte dafür zu planen. Aber das ist ein allgemeines Phänomen, dass eben diese Abschätzungen für künftige Entwicklungen sehr, sehr schwierig sind. Und für das gibt es ja dann eben solche Szenarienrechnungen. Ja. Und robust werden solche Szenarien, wenn man verschiedene Varianten sich anschaut und verschiedenartige Entwicklungen von Rahmenbedingungen berücksichtigt und sich dann anschaut, wie unterschiedlich sind dann die Ergebnisse. Und wenn man dann draufkommt, es gibt einen gewissen Grundstock an erforderlichen Maßnahmen, die in jedem Szenario erforderlich ist, dann bist du auf dieser No-Regret-Ebene, da sagst, das muss jedenfalls und möglichst rasch gemacht werden, das brauche ich auf 100%.
Ja.
Und bei den anderen Dingen ist es eben notwendig, eben sich dann mehrere Varianten anzuschauen, um anhand der wahrscheinlichsten Entwicklungen die Planungen weiterzuführen. Und es ist halt notwendig, diese Planungen dann laufend an aktuelle Entwicklungen und veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Das ist natürlich ein sehr verantwortungsvoller und sehr schwieriger Prozess, aber es war ja in Wirklichkeit auf anderer Ebene und halt jetzt nicht vor dem Hintergrund einer künftigen Klimaneutralität traditionell immer schon so. Also Planungen hat es ja immer schon gegeben und diese Notwendigkeiten waren immer schon vorhanden. Und wichtig ist, dass wir Planungen machen und dass Projekte zur Umsetzung gelangen. Ich persönlich glaube ja, so salopp sage ich immer, ich befürchte nicht, dass wir in 20 Jahren auf die Idee kommen, dass wir irgendwo zu viel Netzinfrastruktur gebaut haben. Ja. Ich glaube eher, dass es wirklich die Herausforderung ist, das Tempo der Weiterentwicklung und des Umbaus der Netzinfrastruktur zu schaffen, die notwendig sind. Dass wir quasi über das Ziel hinausschießen, ja. Netzinfrastrukturmäßig. Ja. Würde ich mir nicht erwarten und wäre meiner Meinung nach auch kein Drama, weil dann brauchen wir es halt ein paar Jahre später. Ja.
Okay, das heißt, deiner Meinung nach, die Umsetzung des ÖNIP ist no regret?
Ja, es hat ja alles was der ÖNIP an Berechnungen ergeben hat, eben diese Netzplanungen, die wir kennen, weitgehend bestätigt. Das heißt, da kommt man grundsätzlich nicht drum herum und deshalb ist es halt auch wichtig, eben dieses Dokument des ÖNIP jetzt zu haben, um einmal klarzustellen, dass hier dieses öffentliche Interesse vorhanden ist, dass es tatsächlich zur Umsetzung dieser Projekte beispielsweise aus dem Netzentwicklungsplan der APG kommt.
Mhm. Ja, das ist ja schon mal schön zu hören. Julia, wir bleiben ein bisschen im Bereich Wasserstoff. Es gibt da HYPER, die Hydrogen Partnership Austria, an der wir auch beteiligt sein dürfen, gemeinsam mit der Standardagentur Tirol im Auftrag des BMK, des BMRW und des Land Tirols. Die Partnerschaft für Wasserstoff in Österreich hat einen Beirat. Und dieser Beirat hat letztens Empfehlungen für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ausgesprochen. Einer dieser Empfehlungen war, dass es einen Gesamtnetzentwicklungsplan für Methan, Wasserstoff, Strom und CO2-Infrastruktur geben soll. Könnte sich der NIP in diese Richtung weiterentwickeln? Wie tief kann man da gehen in die Details?
Ja, ja, also theoretisch natürlich ist alles möglich. Wir schauen uns gerade an im BMK, was es benötigt wird an einer zukünftigen CO2-Infrastruktur. Oder genau, da wurde eine Studie, eine Machbarkeitsstudie beauftragt und die Ergebnisse warten jetzt derzeit ab. Also generell sehen wir natürlich schon, dass in bestimmten Prozessen CO2 abgeschieden werden muss, aber die genauen Ergebnisse und wie weit man das eventuell in den ÖNIP integrieren könnte, das werden wir nach der Studie genauer evaluieren.
Eine andere Empfehlung des HYPER-Beirats war, dass möglichst rasch bis 2030 ein staatlich vorfinanziertes Startnetz für Wasserstoff aufgebaut werden soll, bestehend aus WAG, TAG, Penta West, dem H2-Kollektor Ost, der ja dann Wasserstoff aus den windreichen Gebieten Burgenlands in die von dir angesprochenen Verbrauchszentren Wien, Schwechat bringen soll, und ein Startnetz Mitte in Oberösterreich, Anbindung von Donawitz. Ist das auch das, was im NIP abgebildet ist?
Genau, also wir haben das jetzt auch bezeichnet als Startnetz, die Transporterfordernisse, die wir im ÖNIP zum Wasserstoff 2030 abbilden. Das sind auch genau die Punkte abgebildet, die du gerade genannt hast. Es ist jetzt so, das Startnetz ist das, was das BMK als Transporterfordernis sieht im Wasserstoffbereich. Das ist jetzt zu unterscheiden von einem Kernnetz in Deutschland, was ja schon wirklich genehmigte Projekte sind, worauf sich alle Netzbetreiber geeinigt haben und so weiter. Sondern was wir jetzt erstmal definiert haben, ist eben der Bedarf, was das BMK sieht. Wir machen aber darauf aufbauend jetzt noch weitere Analysen. Also gerade auch im Entstehen ist eine Studie, die die Finanzierungsoptionen von dem Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur anschaut. Also was gibt es da für Möglichkeiten, diesen Hochlauf eben zu unterstützen, und verschiedene Instrumente, und wie würden sich die Kosten dann aufteilen? Weil ganz klar, es sollen natürlich weiterhin Netzentgelte bestehen, die sollen nicht abgeschafft werden, aber um eben diesen Beginn zu unterstützen mit sehr wenig Kundinnen und einer Infrastruktur, die aufgebaut werden muss, braucht es natürlich zusätzliche Finanzierung.
Genau, ja. Ich glaube, zu diesem Thema werden wir auch nochmal eine separate Folge machen. Genau wie auch zur Strominfrastruktur, über die wir jetzt noch relativ wenig gesprochen haben. Vielleicht kann ich mal den Gerhard Christina bewegen, da uns ein bisschen was zu erklären, wohin sich die Übertragungsnetze entwickeln sollen in Österreich. Nach dem NIP ist vor dem NIP. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, genau. Also meine, ganz formell, das ERG gibt vor, dass der ÖNIP alle 5 Jahre zu aktualisieren wird. Wir haben ja in dem Prozess aber sehr viel mit Stakeholdern, verschiedensten Stakeholdern geredet und auch selber empfunden, dass die in diesen dynamischen Zeiten wahrscheinlich vielleicht auch eine frühere Aktualisierung sinnvoll wäre. Genau, aber das wird auch zu evaluieren sein, beziehungsweise vom Gesetzgeber zu entscheiden. Mhm. Aber der ÖNIP ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Also es gibt natürlich auch viele weitere wichtige Instrumente und Prozesse zu Energieinfrastruktur, die derzeit laufen und die weiterentwickelt werden. Das ist im Wasserstoffbereich die Umsetzung des Gasmarktpakets auf europäischer Ebene. Genauso im Strombereich eben Umsetzung verschiedenster Pakete wie Strombinnenmarktrichtlinie oder die Erneuerbarenrichtlinie. Und auch national soll eben mit dem Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, das gerade fachlich erarbeitet wird, auch eine andere Planungshierarchie oder Planungsstruktur im Strombereich entstehen, das zu einem beschleunigten Netzausbau führt.
Mhm. Das heißt, da geht es auch nicht nur um die Erzeugungsanlagen, sondern auch um Netze.
Genau.
Ja. Mhm. Spannend. Günther, das ist sicher schon ein wesentlicher Punkt der Beschleunigung des Ausbaus, der Modernisierung von Netzen. Wir haben auch gesprochen über den Aufbau oder die Umwidmung von Wasserstoffnetzen. Wir haben aber auch gehört natürlich, dass der Bedarf an Erdgas, an Methan zurückgehen wird. Braucht es dann früher oder später nicht auch einmal einen Plan, wie man Gasnetze rückbaut?
Naja, die Bedeutung von Gas als Energieträger verändert sich natürlich in diesem Transformationsprozess gewaltig. Ja. Und wenn man jetzt auf erneuerbare Gase umstellt und sagt, alles, was ich an gasförmigen Energieträgern einsetze, ist entweder Biomethan, synthetisches Methan oder direkt Wasserstoff, dann kommt man ja zur Erkenntnis, dass man Prioritäten setzen muss, wo dieser Einsatz erfolgen hat, wenn man davon ausgehen muss, dass halt erneuerbare Gase nicht in unbegrenzten Mengen verfügbar sein werden und wahrscheinlich auch nicht besonders kostengünstig verfügbar sein werden. Und das führt dann halt dazu, dass beispielsweise der Einsatz in der Raumwärme, wo es sehr viele verschiedene Alternativen zum Erdgas gibt, eine der Anwendungen ist, die keine wirkliche langfristige Zukunft mehr haben. Und damit verändert sich natürlich auch die Bedeutung insbesondere der Niederdruckverteilernetze im Gasbereich. Die sind jetzt nicht im Fokus des ÖNIP, ja, oder außerhalb der Betrachtungsgrenzen des ÖNIP gelegen. Aber ich erwarte mir schon, dass es mittelfristig zu einer signifikanten Redimensionierung im Bereich der Gasverteilernetze kommen wird. Diese Diskussionen beginnen ja schon. Die gibt es auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Deutschland wird das sehr intensiv geführt. Ja. Da gab es aktuell auch eine Pressemeldung zum Beispiel, dass die Stadtwerke in Augsburg ihren Kunden bereits mitteilen, die Erdgasversorgung innerhalb der nächsten 10 Jahre einzustellen. Das heißt, die bereiten ihre Kunden schon darauf vor. Ja. Und ich glaube schon,
auch in Zürich macht man das,
dass es zu einer Diskussion kommen wird, in welcher Dimension, in welchem Ausmaß Niederdruckverteilernetze im Gasbereich noch erforderlich sein werden und wie es hier eine Art Stilllegungsstrategie geben könnte.
Das ist auch im Gasmarktpaket der EU enthalten, eben, dass es solche Pläne geben soll.
Beschäftigt euch ihr auch schon mit diesem Thema?
Genau, wir haben dazu auch eine Studie beauftragt, die sich eben die Rahmenbedingungen anschaut für eine Teilstilllegung der Gasverteilernetze.
Mhm. Ja, da bin ich gespannt auf die Ergebnisse. Zum Abschluss jetzt, du hast in den letzten Jahren die NIP-Entwicklung begleitet, hast da mit unterschiedlichen Stakeholdern zu tun gehabt, die an der Energiewende arbeiten, die vielleicht unterschiedliche Interessen auch haben, ja, eingebracht haben in den NIP-Prozess. Ganz persönlich, was hast du dabei gelernt? Was kannst du da mit uns teilen, dass auch wir lernen können?
Also ich glaube, als Verwaltung allgemein haben wir extrem viel gelernt, weil das natürlich eine neue Rolle war, die Infrastrukturplanung anzunehmen. Wurde durchaus auch kritisch gesehen zu Beginn, was der Nutzen ist von diesem Plan etc. Mhm. Aber ich glaube einfach in Zeiten wie diesen, wo so eine große Transformation ansteht, ist es wichtig, dass die Verwaltung da eine aktivere Rolle auch einnimmt und Kompetenzen aufbaut. In Bezug mit den Stakeholdern, also insgesamt gibt es auf jeden Fall sehr viel Gesprächsbedarf. Das war sehr schön zu sehen. Wir haben verschiedenste größere Veranstaltungen gemacht und auch Austausch mit den Bundesländern. Und da war immer sehr viel Interesse dabei und auch auf den verschiedensten Ebenen, also von konkreten kleinen Projekten zu wirklich dieser großflächigen Planung.
Das heißt, ihr seid auf eine Bundesländertournee gegangen, oder?
Genau, wir waren in jeder Landeshauptstadt mit dem ÖNIP und haben die Herausforderungen bei der Umsetzung der Energieinfrastruktur besprochen. Generell auch, was sich herausgestellt hat, es gibt natürlich viele Vorteile von diesem großen, gesamthaften Plan, der immer von vielen Seiten gefordert wird. Natürlich muss man auch beachten, dass das nicht damit alles abgedeckt werden kann, sondern es ist wirklich wichtig, dass es Detailplanungen noch weiterhin gibt und diese Details bei der Umsetzung auch nicht vernachlässigt werden.
Und dass man meiner Meinung nach auch eine gewisse Flexibilität zulässt, eben aufgrund der Unwägbarkeiten, ja, dass er Optionen vorsieht, regelmäßig re-evaluiert. Also es kann wahrscheinlich nicht den einen Plan geben, den man einfach nur umsetzen muss und dann hat man es geschafft, sondern man muss da ein bisschen flexibel bleiben. Günther, anything else? Magst du noch was ergänzen? Welches Learning hast du gehabt?
Na, ich glaube, dass dieser ganze Prozess, der durchlaufen wurde, um diesen Netzinfrastrukturplan zu erstellen, schon wirklich ein sehr spannender war und dass ja schon auch einige Erkenntnisse jetzt getroffen werden konnten, die bei einer künftigen Weiterentwicklung und Überarbeitung sehr hilfreich sein werden. Und unabhängig davon, wann diese Erweiterung oder Erneuerung kommen wird, glaube ich, dass der in der zweiten Version dann noch einmal deutlich einen Qualitätssprung haben kann, der ÖNIP, weil jetzt, das war wirklich einmal so der erste Versuch, von null weg so etwas einmal zu machen. Und was ich jetzt besonders spannend finde, ist, inwieweit und ob die Behörden, die dann die UVB-Verfahren für die konkreten Projekte zu führen haben, sich tatsächlich an dem ÖNIP orientieren, weil sehr viel in dem ÖNIP drinnen ist, eben der, dass eben jetzt nicht mehr eigentlich auf einer UVB-Verfahrensebene bei Einzelprojekten geklärt werden müsste und es tatsächlich das Potenzial hat, der ÖNIP eben die Verfahren zu beschleunigen und da wird es eben spannend zu sein, ob diese Erwartung auch durch die UVB-führenden Behörden, die dieses Verfahren zu führen haben, ob das dann tatsächlich auch bestätigt wird, dass das in der Praxis funktionieren wird.
Vielleicht braucht es dann nochmal eine Sondertournee zu den UVP-Behörden, aber die sind wahrscheinlich eher auch schon informiert. Gut, dieses Ding, den integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan, den ÖNIP, den gibt es natürlich zum Download. Den Link zu dieser Download-Seite gibt es in unseren Shownotes. Wie viele Seiten hat das Ding?
Auf jeden Fall mehr als 200. Die genaue Seitenzahl weiß ich gerade nicht.
Aber die strategische Umweltprüfung ist noch dicker, oder?
Die hat noch sehr lange Anhänge, ja.
Ja, genau. Also sehr, 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 sehr viel Lektüre. Aber im Kern gibt es auch einige Bilder, die das Ganze leicht begreifbar machen, worum es geht, die Transporterfordernisse aufzeigen, die Korridore aufzeigen, um die es geht, bei Strom, bei Gas, bei Wasserstoff. Und wir werden sicher auch noch irgendwie eine kurze Zusammenfassung vielleicht machen auf Twitter oder LinkedIn. Gut, vielen Dank, Julia, für die Einblicke über das, was du da die letzten Jahre erlebt hast. Danke auch, Günther, für deine Einschätzungen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt über zur nächsten Rubrik. Es geht um das Peter-Schul-Fundstück. Habt ihr was mitgebracht? Günther, du hebst den Finger. Ja, ich denke, das heißt ja. Bitte, darf ich dich einladen? Was ist dein Fundstück?
Selbstverständlich habe ich was mitgebracht und ich habe wieder mal reagiert auf Entwicklungen, die man in öffentlicher Diskussion und auf in sozialen Medien mitverfolgen kann. Die Freunde der Atomenergie wollen uns ja die Renaissance der Kernenergie schmackhaft machen. Und das Fundstück, das ich mithabe, ist der World Nuclear Industry Status Report 2023, der in aktualisierter Form jetzt erschienen ist. Da kann man mal so Zahlen, Daten, Fakten nachlesen, wie es wirklich der Kernenergie in der Welt geht.
Wer gibt den raus?
Das ist ein Team um Michael Schneider auf der Webseite www.nuclearreport.org. Okay. Es ist natürlich eine Quelle, die durchaus kritisch mit der Kernenergie umgeht, aber das Interessante ist, man braucht sich nur mal die Zahlen, Daten und Fakten herausholen, dann kann man sehen, wie geht es den 415 Kernkraftwerken der Welt, die immerhin oder nur 9,2% der weltweiten öffentlichen Stromversorgung abdecken Und da wird man eben sehen, dass diese Renaissance der Kernenergie eigentlich aus den Zahlen nicht ableitbar ist. Es gibt auch sehr viele interaktive Karten und Daten auf dieser Webseite. Sehr interessant, aber sie da durchzuschmökern, um zu sehen, wie es der Kernenergie auf der Welt wirklich geht und was man wirklich erwarten kann in Zukunft davon oder auch nicht.
Ich meine, da wird man wahrscheinlich auch sehen, dass die aktuelle Flotte, die diese 9,2% stellt, schon relativ alt ist, in die Jahre gekommen ist und es beim Ausbau der Kernenergie wahrscheinlich auch um eine Stabilisierung des aktuellen Outputs geht und nur in geringerem Ausmaß halt um einen Ausbau, tatsächlichen Ausbau. Spannendes Fundstück. Den Link geben wir natürlich in die Shownotes. Julia, hast du uns was mitgebracht?
Ich habe auch einen Report mitgebracht von der IEA, die eben auf globaler Perspektive das Thema Stromnetze thematisiert. Mhm. Der Report heißt Electricity Grids and Secure Energy Transition. Und da wird dargestellt, was ist der Status aktuell an Übertragungsnetzen und natürlich insbesondere, was brauchen wir für die globale Energiewende. Bis 2040 muss eigentlich der globale Bestand an Netzen verdoppelt werden, laut dem Szenario der IEA, wenn eben die Klima- und Energieziele erreicht werden sollen, gemäß Paris Agreement. Genau, und dargestellt wird eben auch, wenn das nicht passiert, beziehungsweise deutlich verlangsamt eben dieser Ausbau passiert, dass dann eben deutlich höhere Treibhausgasemissionen entstehen.
Mhm. Sieht man in diesem Bericht auch, wie einzelne Weltregionen, beispielsweise China, Südamerika, mit diesem Thema umgehen?
Ja, genau, es ist auf Regionen.
Super spannend, ja. Ja, ich meine, in dem vielbesagten Chile, wo von vielen erwartet wird, dass Windkraftpotenziale gehoben werden, ist das Netzthema auch ein riesiges. Also da wartet man oft sehr, sehr lange auf einen Netzanschluss. Auch in den USA ein Riesenthema, natürlich das Thema Übertragungsnetze. In China genauso. Also wirklich ein Thema, das die ganze Welt beschäftigt, wo einiges weitergehen muss, nicht nur in Europa, wo das Übertragungsnetz wahrscheinlich schon ganz gut ausgebaut ist, auch im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Gut, den Link zu dieser IEA-Studie, zu diesem IEA-Report geben wir natürlich auch in die Shownotes. Ich habe auch ein kleines Fundstück mitgebracht. Es zielt auch auf das Thema Wasserstoff ab. Es geht um den Wasserstoffzug im Zillertal. Eine Geschichte, die jetzt ein Ende gefunden hat. Die Geschichte ist ja so, dass jahrelang geplant war, im Zillertal eine aktuell dieselbetriebene Strecke umzuwidmen auf einen Wasserstoffzug. Kritik hat es eigentlich immer schon gegeben rund um dieses Vorhaben, vor allem aus der Energiebubble, sage ich mal, die durchaus auf Basis anderer Projekte, vielleicht in anderen Ländern, in Deutschland hat es da schon Versuche gegeben, die Schlüsse gezogen haben, dass der Wasserstoffzug vielleicht nicht das Gelbe von Ei ist für so eine kurze Strecke. In einer Regierungssitzung letzte Woche hat man einen Beschluss aus dem Vorjahr, der die Wasserstoffvariante vorgesehen hatte, jetzt revidiert, aktualisiert und durch die Akkutechnologie ersetzt. Das heißt, es ist jetzt auch, sage ich mal, im Landtag beschlossen, dass der Wasserstoffzug im Zillertal Geschichte ist, jetzt eine Akkutechnologie es wird. Letztes Jahr hat der designierte Wasserstoffzughersteller, Stadler ist das, sich gegen eine Wasserstoffvariante ausgesprochen sogar und die batteriebasierte Ausführung empfohlen. Klammer auf, die Stadler auch im Angebot hat, Klammer zu. Der Beschluss der Landesregierung folgt jetzt einem Gutachten der TU Wien, das, wie gesagt, wenig überraschend zum Ergebnis gekommen ist, dass ein Akkuzug oder ein Hybrid aus Akkuzug und Oberleitung vorteilhafter ist als ein Wasserstoffzug. Der Hybrid nur dann, wenn man vorhat, die gesamte Strecke dann zu einer Oberleitung auszubauen, was im Zillertal nicht der Fall ist, wegen Grundstücksgeschichten und Investitionskosten, die damit verbunden sind, die sehr hoch sind. Deswegen wird es jetzt der Akkuzug. Ja, Die Technologieoffenheit hat sich in diesem Fall also durchaus ausgezahlt. Schön, dass es jetzt Technologieklarheit gibt auch und dass man da die nächsten Schritte machen kann. Zwischen 2025 und 2030 wird an der Umsetzung dieses Projekts gearbeitet, wird der Akkuzug im Zillertal dann auch eingesetzt. Ja, das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, Günther, Julia.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Danke. Vielen Dank auch an Laura Fanschek fürs Aufnehmen und Produzieren dieser Folge von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Baba.